Wir sind ja gerade schon ziemlich konfrontiert worden mit Menschen, die in einer völlig anderen Situation leben, die ganz andere Bedingungen haben, mit denen sie ihren Glauben leben. Oder manche die von denen haben ja gar nicht den Glauben, den wir haben. Und ich möchte uns am Anfang die Frage stellen, ob wir überhaupt wissen, welche Vorrechte wir besitzen. Dafür, dass wir in diesem Land leben dürfen, mit diesen Voraussetzungen von Religionsfreiheit. Kennen wir das Vorrecht, eine Gemeinde in der Stadt zu haben, wo die Wahrheit von Jesus klar verkündigt wird? Kennen wir das Vorrecht, in christlichen Familien aufzuwachsen, die Botschaft von Jesus von klein auf unseren Kindern vermitteln zu können? Ich glaube, wir müssen das hier am Anfang nochmal ganz neu in den Mittelpunkt stellen, weil ich habe Angst, dass wir die Vorzüge unserer Situation, diese Vorrechte, dass der christliche Glaube hier so selbstverständlich ist in unserem Land, auch wenn kaum noch jemand dran glaubt, es ist okay, ganz normal, dass es diese Gemeinde hier in Rheinbach gibt. Aber statt, dass wir diese Vorrechte schätzen und sie dementsprechend wertschätzen und uns daran festhalten, habe ich den Eindruck, dass wir sie manchmal mit Füßen treten. Statt dass wir die Freiheiten in unserem Land nutzen für die Ausbreitung des Evangeliums, sitzen wir rum und tun nichts. Statt dass wir Jesus zum Zentrum unseres Lebens machen, leben wir ein selbstzentriertes Leben. Und Jesus, der möchte, denke ich, heute Morgen uns vor Augen führen und uns vergleichen mit Generationen und Menschen, die es anders haben. Heute ist der Vergleich zwischen Muslimen, die keine Chance haben, Jesus kennenzulernen, und wir kennen ihn. Und was tun wir mit ihm? Und wir schauen uns einen Text an, wo Jesus seine Generation vergleicht mit Menschen einer anderen Zeit, die das Beste daraus gemacht haben, wobei die Menschen zur Zeit Jesus sträflich umgegangen sind mit dem Vorrecht, das sie genießen durften. Und wir schauen uns heute einen Text im Lukas-Evangelium an, machen weiter mit der Predigtreihe, und ich habe heute einen Text gewählt aus Lukas 11, die Verse 29 bis 32. Das ist ein schwieriger und herausfordernder Text, und ich freue mich, den für uns heute Morgen ein wenig zu erklären. In dem Abschnitt vor diesem Text hat Jesus eine schwerwiegende Auseinandersetzung mit den Menschen, die miterlebt hatten, wie er einen Dämon ausgetrieben hatte, der stumm war. Das war ein übernatürliches Zeichen. Diese Macht, die Jesus da demonstriert hatte, war etwas, das die Menschen nicht einordnen konnten. Aber statt dass sie diese Macht Gott zuschrieben, sagten sie, dass Jesus das durch die Macht Satans getan hatte. Und das war ein ganz übler Vorwurf, den die Menschen damit Jesus machten. Er hatte die Macht und sie sagten, er habe es durch Satan gemacht. Statt dass sie an Jesus glauben und das, was er getan hatte, sagten sie, hey, Jesus, das hast du nicht aus deiner Kraft gemacht und nicht aus Gottes Kraft, sondern durch Satan. Und dann sagen sie, gib uns ein Zeichen. Wenn du uns ein Zeichen gibst, dann werden wir auch nicht mehr sagen, dass du das in der Macht Satans getan hast. Du bist es schuld, dass wir dir diese Sache zuschieben. Und das ist richtig übel, was die Menschen da mit Jesus machen. Sie geben ihm die Schuld und verlangen, Jesus, du musst es uns erst beweisen, dass unsere Schlussfolgerung falsch ist. Zeig uns, dass du von Gott bist. Und das wollten sie, ein Zeichen. Und das war immer wieder, dass Jesus, zeig es uns. Und Jesus entgegnet dann diesen Menschen, und das können wir jetzt mal zusammen lesen in Lukas 11, Verse 29. Genau, machst du das für mich? Lukas 11, 29 bis 32. Und dort steht, als aber die Volksmengen sich herzudrängten, fing er an zu sagen, dieses Geschlecht ist ein böses Geschlecht. Es fordert ein Zeichen und kein Zeichen wird ihm gegeben werden als nur das Zeichen Jonas. Denn wie Jona den Niniviten ein Zeichen war, so wird es auch der Sohn des Menschen diesem Geschlecht sein. Eine Königin des Südens wird auftreten im Gericht mit den Männern dieses Geschlechts und wird sie verdammen, denn sie kam von den Enden der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören, und siehe, hier ist mehr als Salomo. Männer von Ninive werden aufstehen im Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen, denn sie taten Buße auf die Predigt Jonas hin, und siehe, hier ist mehr als Jona. Und wir werden den Text erstmal zusammen erarbeiten und dann werde ich erklären, was das nun mit uns zu tun hat. Hier zuerst im Vers 29 sehen wir die böse Generation. Und wir müssen herausfinden, was meinte Jesus damit? Hier in der Elberfelder sagt er, das Volk hier ist ein böses Geschlecht. Und man kann es auch übersetzen mit die böse Generation. Denke ich, das können wir besser verstehen. Und wir entdecken hier am Anfang, als aber die Volksmengen sich herzudrängten. Also da, wo Jesus war und besonders hier in dieser Phase seines Dienstes, da war etwas los. Die Menschen hatten Jesus angesehen als einen Mann, bei dem man spektakuläre Dinge erleben konnte. Jesus war sozusagen der angesagte Act in der Stadt. Ein richtiger Promi. Und die Menschen, die strömten nur in Scharen zu diesem Mann. Nicht aus echtem geistlichen Interesse, sondern aus Sensationsgier. Sie wollten immer wieder etwas Neues hören. Da war halt dieser jüdische Rabbi und sie wollten sehen, was der für tolle Dinge vollbringt. Aber da war kein ernstes geistliches Interesse. Und sich selbst zu prüfen, das waren die Menschen nicht bereit. Und Jesus sieht diese Massen, die interessiert, scheinbar interessiert sind und die nur hinströmen. Und er sagt, dieses vernichtende Urteil, diese Generation, die Menschen um mich herum, die Menschen meiner Zeit sind ziemlich übel drauf. Sie sind eine böse Generation. Und Jesus hat schon an einigen Stellen über die Menschen gesprochen. Zum Beispiel in Markus spricht er über eine treulose und ungläubige Generation, eine unbelehrbare Generation. Aber so wie hier, so hart hat er es noch nie gesagt. Diese Menschen sind böse. Wenn wir in unsere Zeit schauen, könnten wir denken, wenn Jesus das über unsere Zeit sagen würde, dann würden wir das nachvollziehen können. Ja, da sehen wir, wie die Moral in unserer Zeit immer mehr zerbricht und wie Menschen tun und lassen, was sie wollen. Und keiner glaubt mehr an Gott. Hunderttausende Babys werden im Mutterleib umgebracht. Und es ließe sich eine lange Liste anschließen. Aber Jesus sagt das nicht über unsere Zeit, sondern über die Generation, in der er lebte. Das war eine gottesfürchtige, fromme Generation, die sich danach ausstreckte, Gottes Gebote zu befolgen. Und trotzdem sagt Jesus, diese Generation ist böse. Was war denn jetzt so schlimm an den Menschen seiner Zeit? Das Schlimme an der Generation von Jesus war, dass sie zwar eine praktizierte Religion gelebt haben, die nach außen hin fromm und sehr moralisch hell scheinte, und trotzdem war es da eine ganz große geistliche Not im Herzen dieser Menschen. Nach außen hin tadellos und nach innen hin absolut verdorben. Und dieser selbstgerechte Zustand der Frömmigkeit der Juden in der damaligen Zeit, den durchschaut Jesus und sagt, das ist euer Problem. Ihr seid so verdorben, dass ihr nicht aus eurer Religion heraustreten könnt. Und so würde Jesus immer über eine Religion, die nicht erfasst, wer Jesus wirklich ist, dieses Urteil fällen. Menschen, die religiös sind, sind viel schlimmer dran, wie Menschen, die moralisch verdorben sind. Weil Menschen, die religiös sind, sehen nicht den Bedarf von Jesus, weil sie ja ihre eigene Frömmigkeit und ihre eigene Gerechtigkeit haben. Dagegen Menschen, die unmoralisch sind, die haben noch ein gewisses Gespür für ihre Verdorbenheit. Und hier ist es Jesus, der das anprangert. Und genau diese Frömmigkeit und Religion hat ja gerade dazu geführt, dass sie Jesus ans Kreuz brachten. In ihrem Eifer für Gott, in ihrem Wahn, diesen Mann zu bestrafen, der sich selbst zu Gott machte, haben sie genau das getan, nämlich zum Ausdruck gebracht, dass sie eine schlimme Generation sind. Und das, was Jesus ihnen vorwirft, ist ja nicht all die schlimmen Dinge, die sie tun, sondern den einzigen Vorwurf, den er dieser Generation macht, ist, das finden wir in Vers 29, es fordert ein Zeichen. Die Menschen wollten Jesus nicht anerkennen, bis er ihnen nicht ein ganz besonderes Zeichen vom Himmel geben würde. Und wenn er das bringt, dieses spezielle Zeichen, dann würden sie ihn anerkennen. Und das war ja das Krasse. Jesus hatte schon so viele Zeichen getan. Er hatte Dämonen ausgetrieben. Er hatte Kranke geheilt und Tote auferweckt und 5000 Menschen gespeist und viele andere Dinge getan. Und dennoch wollten die Menschen ihn nicht anerkennen. Sie wollten irgendein Zeichen, das ihnen die Sicherheit gab, dass Jesus der war, der er vorgab zu sein. Und das Problem mit dieser Zeichenforderung ist, dass Zeichen selten Menschen dahin führen, anzufangen zu glauben. Zum Beispiel, wenn wir in die Geschichte vom Volk Israel schauen und dort nach Ägypten gehen, wo das Gott das Volk herausführt, da ist es der Pharao, der 10 Zeichen von Gott bekommt, dass Gott der Herr ist und die Macht hat. Und wohin führt das? Beim Pharao zu noch mehr Verstockung. Das heißt, die Menschen geben vor, ein Zeichen zu brauchen. Und wenn sie ein Zeichen bekommen, führt es doch nicht zum Glauben. Und Jesus geht auf diese Forderung nicht ein. In Markus sagt er, das Volk bekommt überhaupt kein Zeichen. Hier in unserem Text sagt er, und sie bekommen nur ein Zeichen. Und kein Zeichen wird ihnen gegeben werden als nur das Zeichen Jonas. Was ist dieses Zeichen? Lass uns da mal kurz Gedanken drüber machen. Er sagt dann in Vers 30, denn wie Jona den Nineviten ein Zeichen war, so wird es auch der Sohn des Menschen diesem Geschlecht sein. Jona, das war ein Prophet aus dem Alten Testament, der ungefähr 700 vor Christus gedient hatte. Eine ganz berühmte Geschichte im Alten Testament. Und übrigens, Jesus bestätigt hier die Echtheit der Jona-Geschichte. Wer daran zweifelt und denkt, das ist eine Fabel im Alten Testament, nein, Jesus selber vertraute diesem geschichtlichen Gehalt der Geschichte. Und Lukas erklärt uns dann nicht, worin dieses Zeichen bestand. Er sagt nur, so wie Jona, so wird auch Jesus ein Zeichen sein. Nur, was für ein Zeichen? Und der Matthäus hat uns das aufgeschrieben, worin dieses Zeichen bestand, dieses Zeichen von Jona. Und da können wir in Matthäus 12, Vers 40 lesen. Und dort sagt Jesus, denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte in dem Bauch des großen Fisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Das ist das einzige Zeichen, das die Menschen zur Zeit Jesu erwarten können. Nämlich den Tod und die Auferstehung von Jesus. Und hier der Text sagt es ganz deutlich. Jona wurde ins Meer geworfen, ein Fisch nahm ihn auf und 3 Tage war Jona im Bauch des Fisches und kam dann zu neuem Leben hervor. Und genau so wird auch Jesus 3 Tage und 3 Nächte im Grab liegen und auferstehen danach. Und genau das sollte dann einige Monate, nachdem Jesus das gesagt hat, wahr werden. Und dadurch hat Jesus ein für alle Mal das Zeichen gesetzt, das Menschen brauchen, um zum Glauben zu kommen, um gerettet zu werden. Er hat mit seinem Tod bezahlt und die Strafe für die Sünde übernommen und durch die Auferstehung den Tod besiegt. Und das hatte er mehrfach in den Evangelien angekündigt. Immer wieder hat er darüber gesprochen, so wird es kommen. Und so kam es dann auch. Und was wir daraus lernen müssen, ist einfach das. So wie wir diese Botschaft vom Tod und der Auferstehung von Jesus brauchen. So wie die Menschen es damals brauchten, so brauchen wir es heute und so brauchen es auch 1,6 Milliarden Muslime und 2,8 Milliarden Menschen, die noch nie etwas von Jesus gehört haben. Sie brauchen keine Zeichen, aber die klare Verkündigung, Jesus war hier, er war von Gott gesandt, er hat für uns bezahlt und ist auferstanden. Am Ende ist entscheidend, ob wir diesem einen Zeichen vertraut haben und nichts anderes. Und dann fügt Jesus hier eine Erklärung an, die uns scheinbar irgendwie nicht so ganz passt, weil in Vers 32 kommt er dann wieder zu sprechen auf Jona, aber in Vers 31 erklärt Jesus hier, dass eine Frau aus dem Süden hinging und die Weisheit von Salomo hörte. Und dadurch macht er etwas deutlich, dass es in den vergangenen Zeiten, zur Zeit von Jona und auch hier zur Zeit, als diese Frau aus dem Süden lebte, Menschen gab, die eher zum Glauben kamen, obwohl sie ganz andere Voraussetzungen vorfanden. Da war eine Frau, die hörte von einem König, nämlich dem König Salomo, der weise war. Sie ging hin und fing an zu glauben. Dabei war es nur ein einfacher König, zugegeben mit viel Weisheit. Aber jetzt sagt Jesus, hier bin ich. Und das ist so viel mehr. Und er sagt, dadurch lädt diese Generation so eine große Schuld auf sich. Das war die große Schuld. Und das können wir nochmal lesen, was Jesus dann hier sagt. Eine Königin des Südens wird auftreten im Gericht mit den Männern dieses Geschlechts und wird sie verdammen, denn sie kam von den Enden der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Und siehe, hier ist mehr als Salomo. Und Jesus bezieht sich hier auf eine Geschichte, die wir lesen im 1. Könige 10 und auch in 2. Chronik 9, eine Königin von Saba. Historiker siedeln diese Region an in heutigen Jemen. Dort war diese Königin ansässig. Das war eine Entfernung von 2200 Kilometern. Jesus beschreibt diese Entfernung als das Ende der Erde. Und das war damals für die Menschen die arabische Halbinsel, das Ende der Erde. Und diese Frau hört von der Weisheit Salomos und ist davon angetan, möchte vielleicht auch königliche Beziehungen pflegen und ihren Einfluss ausweiten, macht sich auf den Weg, hört Salomo zu, wird berührt und fängt an zu glauben an den Gott Israels. Und ich glaube, sie kommt echt zum Glauben. Und Jesus sagt hier, hey, diese Königin hatte ganz andere Voraussetzungen und kam doch zum Glauben. Und ich bin hier. Und Paulus sagt über diesen Jesus, dass in ihm alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen liegen. Und die Menschen erkennen das nicht, diesen König der Könige. Und deswegen sagt Jesus zu den Menschen, dass sie dadurch eine ganz große Schuld auf sich laden. Weil sie im Vergleich zu den Menschen anderer Zeiten viel bessere Voraussetzungen hatte. Und sie werden im Gericht dafür verdammt werden. Und das müssen wir verstehen, dass es eines Tages ein Gericht gibt, vor dem Menschen sich verantworten müssen. Und dann wird Gott schauen, was für Voraussetzungen wir hatten, um an ihn zu glauben oder wie schwer es war. Und deswegen werden Muslime, die nicht glauben, auch ganz anders zur Rechenschaft gezogen werden, wie Menschen, die heute Morgen hier sitzen und nicht glauben. Deine Schuld, nicht zu glauben, ist so viel größer wie die Schuld eines Muslimen, der noch nie die Chance hatte, an Jesus zu glauben. Und dann in Vers 32 erklärt Jesus einen weiteren Aspekt und sagt, Männer von Ninive werden aufstehen im Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen, denn sie taten Buße auf die Predigt Jonas hin. Und siehe, hier ist mehr als Jona. Und interessant ist, ja, Moment mal, das Zeichen Jesus, Jona im Bauch des Fisches und wie er ausgespuckt wird, davon wussten die Menschen in Ninive doch nicht. Das war doch viel weiter weg und das lag schon vielleicht Monate zurück. Sie haben das doch gar nicht mitbekommen. Sie waren nicht auf dem Schiff, als Jona ins Meer geworfen wurde, und sie standen nicht an dem Strand, als Jona ausgespuckt wurde. Wie konnte das ein Zeichen sein? Und ich glaube, es ist eigentlich ganz einfach. Jona hatte diese Geschichte mit Gott erlebt, dieses Wunder und diese Rettung. Und er ging jetzt monatelang in diese Stadt Ninive entfernt und erzählte ihnen genau das. Leute, das habe ich mit Gott erlebt. Ich war untreu und ungehorsam, wollte mich wegbewegen von dem Auftrag, den Gott für mich hatte, aber Gott kam, sandte einen Sturm, die Männer warfen mich ins Meer, es kam ein großer Fisch, ich wurde aufgeschluckt und ich war 3 Tage in dem Bauch des Fisches, ich war verloren, aber Gott hat mich gerettet. Und mit dieser Botschaft geht Jona nach Ninive und sagt, Leute, ich kenne einen Gott, der das mit mir getan hat. Und deswegen lade ich euch ein und fordere ich euch heraus, kommt und tut Buße und folgt diesem Gott nach und glaubt an ihn. Und für die Menschen war das ein Zeichen. Hey Jona, wenn du das mit Gott erlebt hast, wenn er dich so gerettet hat, dann wollen wir Buße tun und umkehren. Und deswegen sagt Jesus, hey, da war nur ein Prophet, der hatte das erlebt mit Gott. Und die Menschen in Ninive haben Buße getan und fingen an zu glauben. Und hier bin ich als der Herr aller Propheten und fordere euch auf, Buße zu tun und ihr glaubt nicht. Und deswegen ist eure Schuld um ein so Vielfaches größer und ihr werdet dafür verdammt werden. Und am Ende, nachdem wir das jetzt so gesehen haben, was das bedeutet, müssen wir uns die Frage stellen, und was hat das mit uns zu tun? 4 kurze Lektionen. Ich möchte dich auffordern, als erstes, warte nicht auf ein Zeichen. Vielleicht bist du hier und glaubst nicht. Vielleicht bist du hier und bist lau geworden und wünschst dir, dass Gott wieder machtvoll eingreift. Vielleicht erwartest du, dass Gott irgendwelche Zeichen erbringt, bis du zum Glauben kommst. Aber das, was wir hier lernen, ist, warte nicht auf ein Zeichen. Gott hat dir niemals irgendwelche Zeichen versprochen, die er senden wird und die dir helfen werden. Er hat dir nur eines versprochen, wenn du an Jesus glaubst, wirst du gerettet. Er hat dir zugesagt, dass er deine Gebete erhört. Aber er hat niemals gesagt, ich werde dir Zeichen und Wunder erzeigen und das wird dir helfen, zum Glauben zu kommen. Die einfache Tatsache, dass dieser Herr hier war vor 2000 Jahren, am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist, ist das Zeichen genug. Und ich lade dich ein, wenn du noch nicht glaubst und wenn du doch nicht sicher bist, bei Gott anzukommen, dann glaub heute Morgen. Setz dein Vertrauen auf Jesus und Gott verheißt dir, du wirst Rettung empfangen. Und deswegen glaube einfach an Jesus, an meinem zweiten Punkt. Weißt du hast so ein Vorrecht, dass du hier heute Morgen sitzt und dass du diese Botschaft hören darfst. Und wie ich schon vorher gesagt habe, 1,35 Milliarden Muslime haben keine Möglichkeit, diese Botschaft von Jesus zu hören. Und du hörst es heute. Und du hörst es vielleicht schon monatelang. Vielleicht heute zum ersten Mal. Und du bist immer noch getrennt von Gott. Wisst ihr, für uns ist die Tatsache, dass wir eines Tages vor Gott stehen und Rechenschaft ablegen, so weit entfernt, dass wir überhaupt nicht die Notwendigkeit sehen, dass wir Rettung brauchen. Aber ich möchte, dass du heute Rettung empfängst und dass du verstehst, wenn du diesen Jesus ablehnst, deine Schuld ist so viel größer, weil du hast eine Gelegenheit, an Jesus zu glauben. Und als drittes, erkenne die überragende Größe von Jesus. Die Menschen zur Zeit Jesu, die haben ihn zwar erlebt, aber die haben noch nicht verstanden, dass er eines Tages Rettung bringen wird für die ganze Welt. Wir schauen zurück und wissen das, dass in Jesus Rettung ist. Und dadurch haben wir viel mehr Vorrechte als die Menschen zur Zeit Jesu. Zugegeben, sie haben Wunder erlebt, aber wir lesen von diesen Wundern und wissen, dass er sie vollbracht hat. Und so möchte ich, dass wir die Weisheit von Jesus so viel mehr wertschätzen. Wenn schon eine Königin weit reiste, um die Weisheit von Salomo zu hören, wie viel mehr sollten wir es wertschätzen, Jesus zu kennen und seine Weisheit zu empfangen. Und dabei habe ich dann immer wieder den Eindruck, wir wissen so viel von Jesus und es bewirkt doch so wenig in unseren Herzen. Und Menschen, die in der islamischen Welt zum Glauben kommen, die haben eine ganz andere Beziehung zu diesem Herrn. Und wir tragen eigentlich dadurch so viel mehr Verantwortung. Am Ende, so stelle ich es mir vor, werden Menschen aufstehen, nicht im Gericht, weil für Christen gibt es kein Gericht, das sie verurteilen könnte, aber es werden trotzdem Menschen aufstehen und uns vorwerfen: Ihr wusstet so viel von Jesus und was habt ihr damit gemacht? Und andere wussten vielleicht nur ein kleines bisschen und es hat ihr Leben radikal verändert. Und deswegen als Viertes: Lebe dementsprechend. Ich möchte, dass wir die Vorrechte erkennen und dass wir sie auch wirklich genießen. Im Vergleich zu Menschen, die in anderer Zeit lebten und die heute in anderen Teilen der Welt leben, haben wir es so viel besser. Wir brauchen keine Angst haben, entdeckt zu werden, wenn wir uns am Sonntag treffen oder wenn wir uns am Mittwoch zum Hauskreis treffen. Und doch ist uns jede Gemeindeveranstaltung vielleicht zu viel. Oder wir haben das ganze Wort Gottes, unzählige Übersetzungen. Andere Menschen haben nicht eine einzige Übersetzung. Und wie schätzen wir diese Übersetzung wert? Menschen würden alles dafür geben, hätten sie die Bibel in ihrer Sprache. Und in vergangenen Zeiten folgten die Jünger von Jesus seinem Auftrag und waren bereit, alles dafür zu geben. Sie gaben ihr Leben, damit andere von Jesus hörten. Und heute müssen wir so viel weniger Kosten aufbringen, um den Auftrag zu anderen Menschen zu bringen. Und wir sind doch nicht bereit, diesen geringen Preis zu zahlen. Am Ende, denke ich, sollen wir nicht da stehen bleiben, dass wir auf die Menschen zur Zeit Jesu schauen und sie verachten, sondern wir sollten voll Beschämung auf uns schauen und wirklich mal schauen, was wir mit diesem kostbaren Geschenk unseres Glaubens machen. Jesus ist die überragende Person der Geschichte. Definitiv. Er ist Gott und er hat alles für uns getan. Und doch kommt in unserem Leben so wenig davon rüber. Und ich wünsche mir so, dass das nicht in unserem Leben nur zum Ausdruck kommt, dass wir eine billige Kopie dieses Jesus kennen, sondern lasst uns unser Leben so zum Ausdruck bringen, dass wir an Jesus alles haben. Wir sind es vor allen denen schuldig, die Jesus noch nicht kennen und die noch nie eine Möglichkeit hatten, von ihm zu hören. Lass mich noch beten. Jesus, es tut mir so leid, dass wir alles von dir empfangen haben, dass wir wirklich wissen, wer du bist, dass wir das Zeichen vor 4 Wochen gefeiert haben, deinen Tod und deine Auferstehung. Aber wenn ich in mein Leben schaue und wenn ich in das Leben von uns Christen schaue, dann vermisse ich oft diese Macht, die hinter deiner Person und dem Glauben an dich steckt. Und ich bitte dich, Herr, lass nicht zu, dass wir leichtfertig mit den Vorrechten umgehen und dass wir so selbstverständlich damit umgehen, als wenn es normal wäre. 2,89 Milliarden Menschen kennen dich nicht, haben noch nie von dir gehört. Und wir gehen so mit dir um, als wenn es normal wäre. Und ich bete, vergib, Herr, wo wir dich leichtfertig behandelt haben, wo wir eine billige Kopie gelebt haben, und hilf, dass wir dich als die überragende Person der Geschichte kennen und es auch in unserem Leben zum Ausdruck bringen. Amen.